Einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch. Freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Bevor die ganzen Fragen kommen, wer ist es überhaupt, wer da vorne steht und warum wird er jetzt öfters hier sein, ein paar Worte zu meiner Person und zu dem, was ich hier mache. Vielleicht ganz kurz, weshalb ich jetzt öfters da sein werde. Ich werde das nächste Jahr vorerst die Aufgabe von der Heidi übernehmen und euch mitbetreuen. Momentan bin ich Prediger in Stuttgart-Mitte mit dem Michael Walter zusammen und betreue dort im Schwerpunkt die Jugend und auch im restlichen Stuttgart auch die Jugend. Werde aber jetzt nächstes Jahr euch auch dienen dürfen. Wer bin ich? Normalerweise wäre der Günther ja heute hier, aber er ist leider noch krank. Er hatte einen Unfall und einen Hörsturz und leider ist das noch nicht ganz auskuriert. Deshalb darf ich euch heute mit dem Wort dienen. Vielleicht erkennt man das an meinem Akzent, dass ich nicht unbedingt aus der Gegend hier komme. Ich komme ursprünglich, ja, das ist eigentlich gar nicht so eine leichte Antwort. Wo komme ich eigentlich her? Wenn man mich fragt, wo ich herkomme, stelle ich eigentlich immer eine zweite Frage. Ja, was meinst du denn genau damit? Weil das kann ja unterschiedliche Dinge bedeuten. Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen oder wo lebst du oder wo hast du die längste Zeit deines Lebens gelebt? Und ich möchte mal anfangen damit, wo ich geboren bin. Ich bin in Rumänien geboren. Bevor jemand fragt, ich kann kein Rumänisch. Ich bin dort in Hermannstadt, heute heißt das Sibiu, aufgewachsen, beziehungsweise geboren, nicht aufgewachsen. Ich bin dort anderthalb bis zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr ganz genau, gewesen und bin dann nach Kiel gezogen mit meinen Eltern. Ich bin deutschstämmig und wir sind dann halt, sobald es irgendwie ging, aus dem eisernen Vorhang raus und habe dann die längste Zeit aber auch nicht dort verbracht. Meine Großeltern wohnen in Kiel und die ersten Jahre, die ich in Deutschland gelebt habe, habe ich dort gelebt, aber die längste Zeit bin ich in Celle bei Hannover aufgewachsen. Vielleicht erklärt das auch meinen Akzent. Das ist die längste Zeit, die ich meines Lebens bis jetzt ja an einem Ort verbracht habe. Ja, dort bin ich aufgewachsen, aber mit 20 Jahren bin ich dann nach Österreich gegangen und habe dort 5 Jahre lang studiert und durfte auch die letzten 4 Jahre, bevor ich nach Stuttgart gekommen bin, auch dort als Prediger dienen. War im ersten Bezirk in Klagenfurt. Ich glaube, fast die südlichste Gemeinde im deutschsprachigen Raum. Und habe dort 2 Jahre dienen dürfen als Praktikant. Und dann wurde ich nach Wien gerufen, habe dort eine kleine Gemeinde gehabt in Mistelbach in der Nähe der tschechischen Grenze und war noch als Assistent für die Jugendabteilung tätig und habe dort die Pfadfinder hauptsächlich geleitet. Ja, und dann 2014 kam die Anfrage, ob ich nicht nach Baden-Württemberg, im Genauen nach Stuttgart kommen würde, weil bei mir auch eine Veränderung anstand und ich habe das dann angenommen. Und seit Oktober 2014, bin ich jetzt in Stuttgart und darf dort tätig sein. Ja, so viel ganz kurz zu meiner Person. Wir werden uns sicherlich öfters sehen und ich werde auch ein bisschen was in der Predigt über mich und meine Familie und so weiter erzählen. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, ich bin eigentlich dafür bekannt, dass mir keine Frage zu peinlich ist. Also ihr dürft mir gerne auch Fragen stellen und mich so auch kennenlernen. Ja, ich möchte euch gerne etwas erzählen, nämlich etwas, was ich in meinem Studium erleben durfte. Beziehungsweise es war nicht Teil des Studiums. Im Studium war ich in Bogenhofen und habe dort in einem Campus gelebt oder auf einem Campus gelebt, wo es auch viele Jugendliche gab, beziehungsweise ein Gymnasium war dort. Und das bringt gewisse Dynamiken mit sich. Und eine Sache ist die, ich war mit meinen Geschwistern dort. Meine Geschwister waren dort auf der Schule, ich habe dort studiert. Mein Bruder war auch dort. Und mein Bruder ist bekannt dafür, dass er sehr gerne Dinge ausprobiert. Auch sehr extreme Dinge gerne ausprobiert. Und es gab damals so einen Trend in der Schule. Man hat im Prinzip in jeder freien Minute, hat man, oder zumindest eine gewisse Personengruppe, hat versucht, über ein Seil zu balancieren. Also das nennt man heute, ist eine moderne Sportart, Slacklining. Und da war auch mein Bruder dabei. Ich muss sagen, für mich, ich bin jemand, ich stehe gerne auf festem Boden. und habe das eher weniger so probiert, das zu tun. Aber mein Bruder versucht immer wieder, ja, mich zu begeistern für so neue Sachen und hat auch versucht, mich dort zu begeistern für diese neue Sportart. Und ich habe immer dankend abgelehnt. Bis er mich irgendwann mal dazu bekommen hat, gesagt, ja, okay, ich probiere es mal. Ich bin jetzt nicht so schlecht, was meine Balance angeht, aber das ist dann doch gar nicht so ungefährlich, wenn man dann so ein Seil zwischen zwei Bäumen spannt und dann versucht, rüber zu gehen. Und man fällt dann von 1,5 Metern Höhe. Man muss sich nichts machen, aber es kann was passieren. Und ich habe es tatsächlich dann versucht. Versucht, rüber zu gehen. Und ich habe versucht, alles so zu beachten, wie mein Bruder mir das erklärt hat. Ja, halt dich erstmal am Baum fest, stell dich hin und setz einen Fuß vor den anderen. Versucht es irgendwie zu machen. Und ich habe es tatsächlich versucht. Ergebnis der ganzen Sache war, nach 2 Schritten lag ich auf dem Boden. Sehr unangenehm, aber okay. Man versucht es halt nochmal und macht einen Schritt, macht einen zweiten Schritt und nach dem 3. oder 4. Schritt bin ich dann auf dem Boden gelandet. Einfach keine Übung. Als ich mir Gedanken zu dieser Predigt gemacht habe, ist mir diese Geschichte wieder eingefallen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, oft ist es ja unserem Glaubensleben auch ähnlich, oder? Wir versuchen irgendwie, das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir so denken, ja, das müssten wir so machen, was uns aber vielleicht manchmal schwerfällt, krampfhaft irgendwie umzusetzen und ein geistliches Leben zu haben, dass das gut läuft, das funktioniert, das klappt. Und dann passiert genau das. Nach 2, 3 Schritten fallen wir hin und liegen auf der Klappe. Vielleicht geht es nur mir so. Ja? Aber ich vermute, dass es dem einen oder anderen auch so geht. Ich möchte gerne heute in der Predigt mir Gedanken machen darum, ja, wie kann ich denn wirklich etwas finden, was mir eine Basis gibt, um ein gutes geistliches Leben zu führen. Und ich möchte euch da zuerst ein paar Dinge vorstellen, von denen ich glaube, dass sie es nicht sind. Ich möchte was vorweg schicken. Vorsicht. Das sind keine schlechten Dinge. Das sind Dinge, die sehr positiv sind. Aber ich glaube nicht, dass das die Grundlage für ein gutes geistliches Leben ist. Und ihr werdet feststellen, dass das manchmal vielleicht so eine kleine Falle ist, in die wir als Christen, also Adventisten, manchmal hineintreten. Wo wir denken, das könnte es sein, das ist das Wichtigste, worum es geht, und werden vielleicht einseitig. Ich möchte gerne die erste Sache mit euch betrachten, die es nicht ist. Menschen, die vielleicht glauben, dass das die Grundlage ihres geistlichen Lebens ist, sagen, wenn ich mich Gott sehr nah fühle, wenn ich seine Gegenwart spüren kann, dann bin ich wirklich geistlich. Meine Gefühle. Wenn ich Geistlichkeit fühlen kann, durch was auch immer, durch das, wie ich Gottesdienst feiere, durch das, wie ich vielleicht meine Bibel lese oder was auch immer, dann bin ich wirklich geistlich. Ist das wirklich so? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Warum? Ich glaube, dass meine Gefühle manchmal so eine eigene Dynamik haben, die ich nicht immer ganz kontrollieren kann. Meine Gefühle täuschen auch manchmal über den realen Zustand hinweg. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an euer erstes geistliches Hoch erinnern könnt. Das, wo ihr total begeistert wart für euren Glauben. Wenn ich an meine Bekehrung zurück, mich erinnere, denke ich sehr gern daran zurück. Sehr, sehr gern. Weil es war eine wundervolle Zeit. Eine Zeit, wo ich begeistert war von meinem Glauben, von dem, was ich gerade erfahren habe, was ich gerade erleben durfte. Jesus hat mich verändert gehabt und ich musste jedem davon erzählen. Ob er es wollte oder nicht, er hat etwas von meinem Glauben erzählt bekommen. Und das Interessante an der ganzen Geschichte war, die haben tatsächlich zugehört. Ich war anscheinend so begeistert von dem, dass die stehen geblieben sind und gehört haben, was ich zu erzählen hatte. Das ist grundsätzlich sehr gut. Das Problem ist nur, wenn ich meinen heutigen Zustand anschaue und wenn ihr euren heutigen Zustand anschaut, werdet ihr feststellen, das ist nicht mehr das Gleiche, wie es vielleicht damals war. Das hat sich verändert. Heißt das, dass ich jetzt nicht mehr geistlich bin? Ich glaube, das hat ein bisschen auch mit der Wahrnehmung zu tun, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Die Wahrnehmung entspricht nicht immer der Realität. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Die jungen Menschen unter uns werden das vielleicht eher noch nachvollziehen können, aber ich glaube, wir Ältere können das auch nachvollziehen. Stellen wir uns mal vor, wir sind jung und da gibt es so eine Person, die finde ich sehr interessant. Und jetzt sitze ich im Gottesdienst und schaue zu der Person hin und sie schaut zurück und sie lächelt mich an. Da könnte ich ja versucht sein zu denken, wow, vielleicht ist da was. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Was ich vielleicht nicht mitbekommen habe, dass neben mir auch jemand sitzt und diese Person lächelt sie vielleicht an. Es ist die Wahrnehmung, die hier mir manchmal einen Strich durch die Rechnung macht. Gefühle schwanken leider mit meiner Stimmung. Vielleicht auch durch das, was ich zu mir nehme. Das verändert auch meine Gefühle und meine Stimmung. Und leider gibt es auch eine große Gefahr dafür. Meine Gefühle können mich auch über den wahren Zustand hinwegtäuschen und ein Ersatz dafür sein, mich wirklich zu verändern. Okay, also auf Gefühle können wir uns nicht verlassen. Was ist denn das Zweite? Und das Zweite ist etwas, was wir als Adventisten, was uns sehr nahe ist. Nämlich, ich lese mal ganz kurz vor, was eine Person sagt, die vielleicht das denkt oder zumindest das als Grundlage hat. Echte Geistlichkeit basiert auf das, was man glaubt, auf dem, was man glaubt. Und geistliche Menschen studieren sehr oft in der Bibel. Ja, wir als Adventisten wissen noch sehr viel, oder? Das ist doch wichtig, viel zu wissen. Aber ist das die richtige Grundlage? Ich möchte gerne mit euch die Bibel aufschlagen. Und wahrscheinlich wisst ihr schon, auf was ich hinaus möchte. Da gibt es so eine Gruppe in der Bibel und ich lade euch ein, dass wir in Johannes Kapitel 5 gehen und dort etwas aufschlagen. Johannes Kapitel 5. Da gibt es so eine Gruppe in der Bibel. Die wusste unglaublich viel. Da stehen wir als Adventgemeinde eigentlich nur blass daneben. Konnten teilweise das ganze Alte Testament auswendig. Interessant, was Jesus hier zu ihnen sagt. Ich möchte euch einladen, dass wir in Vers 39 und Vers 40 lesen, in Johannes Kapitel 5. Da heißt es hier, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Sie wissen unglaublich viel, laufen aber am Ziel vorbei. Das waren die Pharisäer. Ich möchte einen zweiten Text mit euch lesen, in Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11. Und dort Vers 44. Hier wird Jesus noch deutlicher, was er von diesen Personen hält. Da heißt es hier, wehe euch, denn ihr seid wie Grüfte, die verborgen sind, und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Grüfte, das sind Gräber. Ich weiß nicht, ob ihr mal auf einem Friedhof wart. Die sehen, wenn sie gut gepflegt sind, sehr schön aus. Schöne Blumen dort, schön angerichtet. Aber eigentlich ist das nur das Äußerliche. Innen drin, in den Gräbern, und das ist in Israel vielleicht noch eindeutiger, das sind Grüfte, das waren Höhlen, die im Prinzip von außen schön weiß angemalt sind. Aber innen drin ist alles kaputt. Alles rottet. Ich möchte euch gerne ein Zitat vorlesen aus dem Review and Herald aus dem Jahre 1912, die Januarausgabe. Hier steht was sehr Interessantes. Ein bloßes Kopfwissen wird nicht ausreichen, um Männer und Frauen für Christus zu gewinnen. Kopf und Herz müssen zusammenarbeiten. Wenn Gläubige wirksame Arbeit für Gott tun, die Seelen derer, die hören, sollen mit der umwandelnden Kraft Gottes berührt werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Herzen derer, die lehren, mit göttlicher Kraft berührt werden, wenn sie die Lehre des Wortes präsentieren. Das, was wir wissen, muss unser Herz berühren. Es kann nicht nur rein im Kopf bleiben und reines Wissen sein, das wir irgendwo zitieren. Wenn uns mal jemand eine Frage stellt, was steht in Text XY? Das reicht nicht. Das hat unsere Gemeinde auch festgestellt. 1888 gab es eine große Konferenz, wo eine riesige Kontroverse entstand. Eine Kontroverse zwischen dem, okay, wir haben hier bis jetzt gelehrt, das, was uns unterscheidet von den anderen Christen, aber wir haben etwas vergessen. Wir haben vergessen, dass eigentlich Christus im Zentrum ist. Das ist richtig, was wir gelehrt haben, ohne Frage. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Christus unser Zentrum ist. Derjenige, auf den alles ausgerichtet sein soll. Das Problem ist, es darf nicht im Kopf bleiben. Also zwei Punkte, ich möchte es nochmal kurz wiederholen. Zwei Punkte, die es nicht sind. Einmal, wenn ich mich geistlich fühle. Das kann mich in die Irre führen. Und das andere, wenn ich unglaublich viel weiß. Und Vorsicht, das sind beide Sachen, die sind grundsätzlich nicht schlecht. Die aber, glaube ich, nicht die Grundlage unserer Geistlichkeit sein können. Punkt Nummer drei. Und auch dem sind wir als Adventisten, glaube ich, sehr nah. Nicht ohne Grund, sogar aus gutem Grund sehr nah. Ich lese mal kurz vor, was eine Person sagen würde, eventuell, die das denkt. Wenn ich mein Verhalten ändere, wenn ich nur lernen kann, nicht mehr zu sündigen, dann werde ich eine großartige geistige Beziehung haben zu Gott. Ich versuche, mich zu verändern und das ist gut. Es ist gut, dass ich mich verändern versuche. Vielleicht kennt ihr das auch, ja? Ich mache das nie wieder. Lieber Gott, ich mache das auf keinen Fall. 6 Stunden später sage ich das Gleiche wieder. Ich mache das auf keinen Fall wieder. Lieber Gott, bin schon wieder ausgezuckt, weil der mich genervt hat und habe ihm jetzt Worte an den Kopf geschmissen. Aber ich möchte das nächste Mal nicht nochmal tun und naja, ihr wisst, was passiert. Der eine hat vielleicht mit dem zu tun, der andere mit was anderem. Ich möchte euch gerne ein Bild vorstellen. Kennt ihr das Bild vom Eisberg? Wisst ihr, wie viel Prozent eines Eisbergs über Wasser ist, das heißt sichtbar? Das ist meine echte Frage. Wer weiß das denn? Bitte. Das ist gut. Um genau zu sein, ich habe mal nachgeschaut auf Wikipedia. 20% stimmt, aber es kann sogar noch weniger sein. 12,5 bis 20% kann nur sichtbar sein. Das heißt, ich habe einen ganz kleinen Teil, den ich nur sehe. Den Rest sehe ich gar nicht. Und ich glaube, mit uns ist das oft auch so. Was ist das, was ich denn preisgebe? Ich komme alle 7 Tage, wenn es hochkommt, vielleicht mehrmals in der Woche zusammen. Und ich lasse dann den anderen nur einen gewissen Teil von mir sehen. Das, was ich gerne zeigen möchte. Das, was nicht so schön ist, das zeige ich lieber nicht. Aber bin ich das wirklich? Dieser Teil, den ich nach außen trage, ist das alles von mir? Nicht wirklich, oder? Ich möchte euch gerne eine zweite Sportart vorstellen. Auch von meinem Bruder wieder. Der hat mit einem Freund auch wieder eine, ja, ich weiß nicht, ob es eine Trendsportart ist, aber zumindest eine neue Sportart, entdeckt, nannte sich Crossgolf. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was Crossgolf ist. Ich wusste es nicht. Ich kannte Golf. So Plätze, die man nicht zahlen kann, wo man dann Golf drauf spielt. Und die Ausrüstung auch nicht so billig. Auf jeden Fall, ich habe vorher nie Golf gespielt. Habe aber dann das eine oder andere Mal, hat man im Fernsehen das mal gesehen, ja, wie Leute so Golf spielen. Und das Ziel bei diesem Crossgolf ist das, da wo ich herkomme, gibt es viel Wald und viel Felder. Und wenn man dann im August oder September unterwegs ist, sind diese Felder komplett abgeerntet. Da ist nichts mehr auf diesen Feldern. Und was macht man dort? Man nimmt sich einen Golfschläger, einen Golfball, stellt sich an die Ecke des Feldes und schlägt so weit rein, wie es nur geht. Und Ziel ist halt, so weit wie möglich zu kommen. Das ist Crosskopf. Sehr einfach. Auf jeden Fall habe ich es auch probiert. Habe mich hingestellt, habe halt so das nachgemacht, wie man das halt im Fernsehen gesehen hat. Den Schläger irgendwie versucht zu halten und habe versucht, diesen Ball tatsächlich weit zu schlagen. Was ist passiert? Ich habe diesen Ball getroffen. Und der ist geflogen. Und nicht wenig, sondern richtig weit. Mein Bruder, dem lag die Kinnlade am Boden. Richtig weit. Toll. Hätte man jetzt denken können, super Karl-Heinz, hast du toll gemacht. Und der nächste noch weiter. Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe danach 10 Schläge gar nicht mehr getroffen. Das heißt, der Ball ist gar nicht geflogen. Das ist mir bewusst geworden, dass man doch einiges an Übung braucht, um nur den Ball zu treffen. Und dieser eine Schlag, den ich gemacht habe, das war eher Zufall. Mit unserem Charakter ist es, glaube ich, ähnlich. Wir können krampfhaft versuchen, so eine Fassade zu bauen. Ja? Eine Fassade zu bauen, die wir dann hier und da mal aufrecht erhalten. Aber das Problem ist, naja, meine Fassade ist nicht mein Charakter. Das, was ich vielleicht hier und da mal zufällig entscheide, das verändert meinen Charakter nicht. Genauso wie das bei einem Sportler ist, der trainieren muss, um tatsächlich gute Leistungen zu bringen. Ja, wir haben jetzt gerade die Fußball-Europameisterschaft. Einen Ball treffen kann ich auch. Ob ich den so gut treffe wie jetzt ein Spieler dort und dass der ins Tor geht, das kann bei mir vielleicht mal Zufall sein. Aber die trainieren das Tag für Tag. Da sind Abläufe einfach drin. Und bei unserem Glaubensleben, glaube ich, ist das ähnlich. Auch wir brauchen dieses Training. Dieses Training, das unseren Charakter verändert und nicht nur mein Verhalten. Aber wenn mein Charakter verändert wird, na dann wird auch mein Verhalten verändert. Ich möchte euch gerne ein zweites Zitat vorlesen aus einem unglaublich genialen Buch. Das nennt sich Der bessere Weg. Dort auf Seite 62 könnt ihr folgendes Zitat finden. Ist das Herz durch den Geist Gottes erneuert, dann legt das Leben Zeugnis davon ab. Wir selbst können unser Herz nicht verändern, auch kein neues Verhältnis zu Gott schaffen. Aber wenn der Heilige Geist unser Wesen und Denken erneuert, bleibt es nicht verborgen. Der Charakter offenbart sich ja nicht in gelegentlichen guten oder bösen Taten, sondern in dem, was wir mit unseren Worten und Taten bewirken wollen. Naja, sinnlos leben, klar unser Ziel, aber wenn wir krampfhaft versuchen, uns zu verändern, verändert das unseren Charakter nicht wirklich. Das also auch nicht. Kommen wir zum letzten Punkt, in dem ich glaube, dass das nicht ist. Menschen, die vielleicht diesen letzten Punkt als Grundlage ihres Glaubens, ihrer Geistlichkeit nehmen, sagen vielleicht Folgendes. Jesus hat uns befreit und er vergibt uns alles. Stimmt. Naja, dann kann ich ja weiter sündigen. Jesus vergibt mir ja eh alles. Das sind Menschen, die sich in Sicherheit wähnen in ihrem Glauben. Sollen wir Sicherheit haben im Glauben? Natürlich sollen wir Sicherheit haben im Glauben. Interessant ist, dass auch die Bibel dort trotzdem noch was anderes sagt. Ich möchte euch einladen, dass wir einen weiteren Text aufschlagen in 1. Johannesbrief und dort in Kapitel 2. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Kapitel 2 und dort Vers 1. Hier sagt Johannes was sehr Interessantes, was eigentlich ist der Kontext noch viel größer, aber ich nehme diesen einen Vers mal heraus. 1. Johannes Kapitel 2 und dort Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand beim Vater Jesus Christus, den Gerechten. Trotzdem sagt hier Johannes, hey, sündigen, das ist eigentlich nicht unser Ziel. Das wollen wir nicht. Und diese Sicherheit, naja, wir kennen die Geschichte. Die Pharisäer, die haben sich auch in Sicherheit gewogen. Sie haben gedacht, sie wären auf dem richtigen Weg. Waren sie auf dem richtigen Weg? Leider nicht. Hier ist es eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei unserem ersten Punkt. Meine Gefühle können mich täuschen. Und auch die Sicherheit, in der ich mich vielleicht wähne, kann mich täuschen. Und kann mich auch davon abhalten, mich wirklich zu verändern. Wenn es jetzt diese vier Punkte nicht sind, und man könnte sicherlich noch mehr Punkte anführen, was kann die Grundlage unseres Glaubens, unseres geistlichen Lebens sein? Ich möchte das illustrieren an der Geschichte von zwei Personen. Zwei Personen, die ihr vielleicht kennt, vielleicht schon mal von gehört habt. Person Nummer eins ist ein China-Missionar, der China-Missionar, Hudson Taylor. Hudson Taylor, der unglaubliche Dinge in China vollbracht hat. Interessant ist, dass er an einem Punkt in seinem Leben eine Aussage macht, die eigentlich komisch ist. Er sagt Folgendes: Ich schaffe es nicht, dem Vorbild meines Meisters nachzukommen, Jesus Christus. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich von Versuchung heimgesucht bin und wie schlecht mein Herz ist. Kann nicht mehr. Das ist nicht bevor er Christ wurde, das ist während seiner Arbeit gewesen. Und interessant, in seinem Leben ist etwas passiert. Und nachdem dieses Ereignis passiert ist, sagt er Folgendes: Meine Arbeit war noch nie so viel. Ich hatte noch nie so viel Verantwortung und es war auch noch nie so schwierig. Aber dieses Gewicht, das vorher da war, diese Belastung, die da war, sie sind verschwunden. Ich kann fröhlich weiterarbeiten. Was ist hier passiert? Die zweite Person, die ich euch vorstellen möchte, ist auch eine recht berühmte Person, Dwight Moody. Wenn ihr euch diese Person ein Begriff ist, er ist einer der größten Prediger gewesen in Nordamerika. Hat Tausende in seine Kirche gebracht und vor Tausenden gepredigt. Interessant ist, auch er macht eine Aussage in seiner Dienstzeit, die wie folgt heißt, verlautet: Ich bin enttäuscht. Es kommen unglaublich viele Leute in meine Predigten, aber ich sehe keine Veränderung. Ich sehe keine Hoffnung. Und dann passiert auch in seinem Leben etwas und dann sagt er Folgendes: Meine Predigten sind nicht anders geworden. Ich habe auch keine neuen Wahrheiten, die ich Ihnen präsentiert habe, aber trotzdem ist es so, dass sich Hunderte bekehren. Ich möchte nie wieder zurückgehen. Was ist passiert im Leben dieser Person? Und ich glaube, da liegt der Schlüssel da drin, zu sehen, soll die Grundlage meines geistlichen Lebens sein. Und dazu möchte ich euch einladen, nochmal die Bibel aufzuschlagen, weil dort wollen wir genau herausfinden, was das genau ist. Und das finden wir in Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13. Ich möchte hier mit euch ein Gleichnis lesen. Im Prinzip das kürzeste Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Aber wie ich finde, mehr oder weniger das Wichtigste. In Kapitel 13 und dort Vers 45. Da heißt es hier: Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine schöne, kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das war das Gleichnis. Es gibt jedoch eine moderne Adaption dieses Gleichnisses, die ich euch gerne erzählen möchte. Da ist wieder ein Kaufmann unterwegs, auf der Suche nach einer Perle. Und er findet diese Perle im Geschäft eines Perlenhändlers. Wunderschön, wundervoll, sie glitzert, sie schimmert, unglaublich. Und er geht in diesen Laden und fragt diesen Verkäufer: Ich würde gerne diese Perle, genau die. Wie viel kostet sie denn? Der Verkäufer antwortet mit einer Frage: Na, wie viel haben Sie denn dabei? Er nimmt sein Portemonnaie raus, macht auf und sieht: 300 Euro habe ich da. Okay, diese 300 Euro kostet sie. Ja, aber dann habe ich ja kein Geld mehr. Ich muss nachher noch einkaufen gehen für meine Frau. Dann muss ich ja wieder zum Geldautomaten und Geld von meinem Konto abheben. Ach, Sie haben auch ein Konto. Ja, das gehört auch mir. Wie bitte? Wie soll ich denn dann meine Raten für mein Auto zahlen? Ach, Sie haben ein Auto. Das gehört auch mir. Wie soll ich die Raten für mein Haus zahlen? Ach so, genau, das Haus, das gehört auch mir. Wo soll ich denn dann leben? Wissen Sie, es ist ganz einfach. Es gehört mir zwar, aber ich gebe es Ihnen wieder zurück. Sie dürfen es doch dennoch benutzen. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Der Knackpunkt, an den wir hier kommen müssen, an den auch Dwight Moody und Hudson Taylor gekommen sind. Worum geht es hier in diesem Gleichnis der Perle? Was macht er? Er verkauft alles, was er hatte und kauft sie. Er gibt alles, um diese eine Sache zu bekommen. Sie haben erkannt, dass es darum geht, unser Herz, alles, was wir sind, Gott zu geben. Gott zu übergeben. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, Gott zu übergeben. Nur das kann der Grund echter Geistlichkeit sein. Als ich etwas jünger war, Teenager, sah mein Leben ungefähr wie folgt aus. Ich ging noch in die Schule, bin morgens um 6 Uhr aufstehen müssen, um rechtzeitig zur Schule zu kommen. Ich bin in den Bus, bin in die Schule, bin ungefähr um 1, 2 nach Hause gekommen. Und der Rest des Tages, den saß ich vor meinem Computer. Entweder gespielt, Filme geschaut, im Internet gesurft, was auch immer, bis um 1 Uhr. Nicht mittags, sondern nachts. Und so ging es Tag aus, Tag ein. Ich habe sehr viel Zeit da verschwendet, wirklich sehr viel Zeit. Und meinen Eltern hat das natürlich nicht wirklich gefallen. Ich bin trotzdem in den Gottesdienst gegangen. Ich war aktiver Jugendleiter damals. Man hat mir nach außen gar nicht angesehen, was so innen drin in mir los war. Ich habe innen drin so ein bisschen auch gekämpft, weil meine Eltern das nicht so toll fanden, verständlicherweise. Habe meine Pflichten im Haushalt natürlich vernachlässigt. Aber nach außen sah man nichts. Dann kam der Punkt, wo ich mich eventuell hätte taufen lassen sollen. Und ich habe mich mehr und mehr mit dem Wort Gottes beschäftigt. Damals war es noch so, damals hat man so seine Computer selber zusammengebaut und ich war gerade dabei, einen neuen Computer zusammenzubauen. Hatte mir alle möglichen Komponenten schon besorgt, viel Geld dafür ausgegeben, viel gearbeitet. Und kam auf einmal an den Punkt, wo ich genau hier landete. Und wo Gott mir die Frage gestellt hat, sag mal, möchtest du mir nicht alle Bereiche deines Lebens geben? Damals war es so, lieber Gott, du darfst gern alles haben, aber der Computer, der gehört mir. Was ich damit mache, ist mein Ding. Das war keine leichte Situation. Weil ich auch mal gemerkt habe, hier ist etwas, was zwischen Gott und mir steht. Etwas, was mich hindert, mich wirklich ganz für Gott zu entscheiden. Und ich war gerade dabei, mir noch was Neues zu kaufen für viel Geld. Und ich habe mir damals das Herz gefasst und gesagt, nee, ich kann das nicht machen. Schlussfolgerung war, dass ich meinen Computer ein paar Jahre lang nicht benutzt habe. Beziehungsweise den habe ich weggegeben. Das war für mich damals notwendig. Weil das ein Punkt war, zwischen mir und Gott stand, der mich gehindert hat, tatsächlich das zu tun, nämlich mich, alles, was ich habe, ganz Gott zu übergeben. Ich weiß, das wird bei den meisten von euch wahrscheinlich nicht der Computer sein. Aber macht euch mal Gedanken, was ist das vielleicht? Gibt es so eine Sache in eurem Leben, die zwischen mir und Gott steht? Wo ich merke, das ist etwas, das blockiert mich. Das mag ein Computer sein, das mag eine Beziehung sein, das mag eine Freundschaft sein, mag vielleicht der Fernseher sein, mag vielleicht mein Hobby sein, das mir unglaublich wichtig ist und dafür leidet alles andere. Es ist eigentlich keine so große Entscheidung, zu sagen, lieber Gott, ich übergebe dir alles. Dauert nicht lang, sowas zu machen. Aber es ist unglaublich schwer. Ich weiß nicht, ob du das schon getan hast. Ich habe das damals gemacht. Einmal. Aber das bleibt nicht bei diesem einen Mal. Man muss sich immer wieder daran erinnern und sagen, lieber Gott, ja, ich möchte ganz dir gehören. Ich möchte euch gerne noch ein Zitat vorlesen. Ebenfalls aus dem gleichen Buch, das ich vorhin zitiert habe, Der bessere Weg, jetzt auf Seite 45. Der Kampf gegen das eigene Ich ist der härteste, den es auszufechten gilt. Unser Ich hingeben und alles dem Willen Gottes unterzuordnen, kostet Überwindung. Aber ein Mensch ist erst dann zu einem geheiligten Leben fähig, wenn er dazu bereit ist und sich vor Gott beugt. Das ist hart, oder? Aber das ist es wirklich. Der Kampf gegen unser eigenes Ich, das, was wir gerne wollen, ist der härteste. Und wisst ihr, die fälschliche Annahme, die wir meistens haben, Gott möchte uns gerne was wegnehmen. Er hat gar nichts Gutes für uns. Aber es ist genau umgekehrt. Gott hat das Beste für uns vorbereitet. Und wir werden erstaunt sein, wenn wir diese Entscheidung treffen. Lässt uns Gott alleine? Ich möchte gerne die Geschichte von Anfang an der Slackline zu Ende führen. Ich habe ja nur den Anfang erzählt. Ich stand dann dort drauf und bin das eine und andere Mal gefallen. Mein Bruder hat sich das grinsend angeschaut und meinte dann, ich hätte da so einen Trick für dich. Es gibt einen kleinen Tipp. Und der passt für uns unglaublich gut. Wisst ihr, was der Trick ist dabei? Um leichter rüberzukommen. Man muss einen Punkt fixieren auf der anderen Seite. Das hat mir mein Bruder vorher nicht gesagt. Manchmal habe ich den Eindruck, er möchte mich leiden lassen. Aber gut, das machen so Geschwister untereinander. Ich sage es vorweg, ich habe es nicht ganz rüber geschafft. Aber ich bin viel weiter gekommen. Wisst ihr, in unserem Glaubensleben ist Jesus Christus dieser Punkt. Wenn wir uns immer nur auf uns fixieren und versuchen, uns zu ändern und krampfhaft irgendwas zu machen, werden wir irgendwann feststellen, wir werden nicht weiterkommen. Wenn wir jedoch Gott unser Leben übergeben und ihm im Zentrum unseres Lebens haben, immer auf ihn schauen und die Beziehung, die Verbindung zu ihm aufrechterhalten, dann kann unser geistliches Leben sogar sehr gut funktionieren. Ich möchte euch gerne am Ende mit dieser Frage nochmal stehen lassen. Was gibt es in deinem Leben, was zwischen Gott und dir steht? Was behindert dich dabei zu sagen, Gott, ich möchte dir alles übergeben? Ich wünsche euch, dass ihr das findet, was das ist. Dass ihr mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe Jesu, das aus dem Weg schafft. Amen.